Podcast der Deutschen Bogenvereinigung. Wir haben uns den Erhalt und die Erforschung europäischer Bogen und Schlösser zum Ziel gesetzt. Mein Name ist Isabel Gronack-Walz. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Reinhard Friedrich, der Leiter des Europäischen Bogeninstitutes. Und heute haben wir uns ein interessantes Thema vorgenommen. Das ist der Alltag auf der Burg. Wofür war eine Burg da? Wer lebte eigentlich auf der Burg? Was war der Hauptzweck der Burgen? Herr Dr. Friedrich.
Ja, ich begrüße Sie im Schloss Philippsburg. Hier sind wir also in einem Mittelding zwischen Schloss, das ist im Grunde schon ein Schlossbau, der aber noch Befestigungselemente aufweist in dieser Übergangsphase in der Renaissancezeit. Und insofern steigen wir auch ein bisschen ins Thema ein, denn die Befestigung, das Befestigungselement ist natürlich etwas, was die Burg zu Burg macht. Also dieses Bild, eine Burg ist eine befestigte Anlage, in der man gern auf der Höhe, weil das auch mehr Schutz bietet, lebt, das ist durchaus richtig. Das war früher natürlich der Hauptzugang, kämpfen, belagern und sich auf eine Belagerung, einen Kampf vorbereiten. Das ist aber eine Sichtweise, wie sie vor 150 Jahren in der Romantik entstanden ist. Aber wir wissen, dass eine Burg, heutzutage wissen wir, dass sie da sehr viel mehr ist als nur ein reiner Wehrbau. Die Wehrfähigkeit gehört natürlich dazu. Die wenigsten Burgen haben aber in Wirklichkeit eine Überlagerung erlebt. Sondern eine Burg hat ein ganzes Bündel an Funktionen. Da lebt natürlich der Burgherr, ein Adeliger, mit seiner Familie, mit seinem Gesinde und mit seinen Wächtern. Aber eine Burg strukturiert ja die ganze Region. Früher gab es eben kein Gericht, zu dem man hingehen konnte und auch kein Finanzamt, sondern die Burg bündelt quasi die Region. Da ist die wichtige Verwaltung drauf. Da wurde Recht gesprochen bei Streitigkeiten unter den Bauern. Da wurden auch die Abgaben eingesammelt. Also insofern hat eine Burg eine wichtige Funktion zur Strukturierung der Region. Der Burgherr selber war aber auch nicht immer nur Ritter, sondern zugleich auch Unternehmer. Auch das ist ein schöner Beitrag gewesen, den wir mal in einigen Tagungen untersucht haben, der Burgherr als Unternehmer. Denn er hat ja die Ländereien zu verwalten. Natürlich spielt der Krieg und das Vorbereitetsein auf den Krieg und auch die Rüstung eine wichtige Rolle. Aber eine Burg war dann auch, und da sind wir wieder mehr beim Alltag, auch ein Ort der Kunst, der Musik, also des höfischen Lebens. Also hier bündelt sich, auf einer Burg bündelten sich viele Lebensweisen in gehobener Form, sodass wir heute von einem multifunktionalen Ort, also einem ganzen Funktionsbündel, das an seiner Burg hing, sprechen.
Wie sah denn der Alltag auf so einer Burg aus?
Ja, das ist eine spannende und viel diskutierte Frage. Wir haben auch mal einen eigenen wissenschaftlichen Tagung zu diesem Thema gemacht, Alltag auf Burgen. Und da ist mir ein Vortragstitel besonders in Erinnerung geblieben, viele Burgen, viele Alltage. Das bedeutet, der Alltag auf einer Burg sah unterschiedlich aus. Erstmal von der Lage der Burg her, auf einer Höhenburg wie die Marksburg ist es natürlich, die bietet mehr Schutz. Aber man ist auch eher den Witterungen ausgesetzt, es ist kälter, windiger, Blitzschlaggefahr. Und es ist eben ein Unterschied, ob die Burgherrin ihren Alltag lebt oder die Magd. Also auch da sind natürlich alle Leben auf demselben Ort, sind denselben Witterungsbedingungen ausgesetzt, haben aber unterschiedliche Alltagserlebnisse gewissermaßen. Woher wissen wir das überhaupt? Das ist auch das Nächste. Wie kann ich einen Alltag rauskriegen? Da gibt es die beiden Möglichkeiten, schriftliche Quellen, wo gelegentlich darüber berichtet wird, und die archäologischen Funde. Also beides gibt Hinweise auf das Alltagsleben auf einer Burg. Und es wurde eben von der Geografie bestimmt. Das haben wir ja gerade in der Einleitung schon gehört, dass Burgen, die Wehrhaftigkeit spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle. Dazu hat man dann, wenn es möglich war, lieber Burgen auf der Höhe errichtet, weil die schwerer zu erobern sind, aber der Alltag auf einer Höhenburg ist natürlich nicht so angenehm wie unten im Ort, wo es dann, weil es auf der Burg natürlich zügiger, kälter und etwas unangenehmer ist, also das spielt dann auch auf den Alltag einer Burg eine Rolle. Wichtiges Thema ist dabei natürlich Heizen. Haben wir im Winter einen warmen Raum oder friert man, wir leben es ja heute auch, dass man sich mehr in einen Raum zurückzieht, den man dann stärker beheizt, und das war im Mittelalter auch so, der Kaminraum, die Caminata, woraus dann die Kemenate wurde. Das ist aber kein reines Frauengebäude. Natürlich hat man gesagt, in der Wärme sind die Frauen ohnehin besser untergebracht und willkommen. Aber es ist kein reines Frauenhaus, wie man manchmal nachlesen kann, sondern es ist einfach der beheizte Ort und der gut beheizte Ort neben der Küche in einer Burg. Also da, so wie heute auch in der Wohnküche, spielte sich sicher eine ganze Menge des Alltagslebens im Winter ab. Im Sommer ist das was anderes, da geht man raus und genießt den Frühling und den Sommer, aber im Winter, das Winterhalbjahr war dann schon sehr beengt, dunkel. Man musste, da man keine Fenster hatte oder hat die Fensterläden eben geschlossen, sich mit Kienspanen behelfen. Es war also eine schlechte Beleuchtung, es war die Rußen natürlich, also diese ganzen Unannehmlichkeiten oder wir würden auch sagen Gemütlichkeiten, romantisch gesehen, des Lebens konnte man dann im Winter natürlich sehr eingeschränkt, konnte man nur eingeschränkt eben leben. Ja.
Vielleicht hat das ja auch mit den unterschiedlichen Aufgabenbereichen von Männern und Frauen zu tun, dass die Frauen eher in der Kemenate waren und dort Tätigkeiten nachgegangen sind, die man eigentlich eher im Haus hat. Also ich denke einfach mal an Spinnen und Weben, was ja durchaus, wenn es nicht um die Hochadelsburgen ging, auch die Frauen durchgeführt haben. Und für diese Tätigkeiten braucht man natürlich auch warme Hände. Insofern muss es drinnen stattfinden, während administrative Aufgaben, wie sie Männer haben, das findet ja oft auch vor Ort statt oder eben an entsprechenden Orten, wo man sich versammeln kann.
Ja, also das ist natürlich gibt es durch Funde überliefert auch typische, in Anführungszeichen weibliche Tätigkeiten auf der Burg. Dazu gehört Spinnen, Sticken, Weben, diese ganzen Bereiche und da finden wir auch Fingerhüte, Nähnadeln, also das findet man im Alltag, im Abfall natürlich auch. Aber es ist auch so, dass die Frauen aufgrund teilweise ihrer besseren Bildung auch oder Ausbildung in Klöstern auf jeden Fall die Haushaltsführung innehatten. Also die übliche Verwaltung, Aufsicht des Dienstpersonals, Pflege des Burggartens, Kräutergarten, das war dann schon Aufgabe der Frauen auf der Burg.
Und die Buchführung, man soll es ja gar nicht meinen. Das, was man normalerweise als Hausfrau recht despektierlich heutzutage bezeichnet, ist es damals eigentlich eine Managementaufgabe, wo Aufgaben verteilt werden, wo geguckt wird, wie die Vorräte sind, ob man für den Winter genug hat, ob noch weitere zugekauft werden müssen, wie die Finanzlage sind und Ähnliches. Das war oft in den Händen der Frauen. Interessanterweise.
Ja, weil auch sie, wie gesagt, gern durch Erziehung in klösterlichen Bereichen auch eine andere Ausbildung hatten und weil das auch als Tradition sich erhalten hat. Ich weiß es aus der Merowingerzeit, das ist also das 6. und 7. Jahrhundert, wo wir Grabfunde natürlich noch haben, also die Grabbeigaben. Und die Frau hat sehr häufig einen Schlüssel symbolisch für die Schlüsselgewalt des Hofes oder des Hauses mit ins Grab bekommen. Also die Führung, die Verwaltung der unmittelbaren Lebensumstände lag gern bei der Frau.
Das ist wirklich interessant. Ich kann das aus der historischen Kostümkunde vielleicht auch noch beisteuern, dass bis in die Renaissance tatsächlich diese großen Schlüssel auch als Zierelemente der Kleidung an den Gürteln der Frauen, auch durchaus der adligen Frauen, hingen, um genau diese Schlüsselgewalt zu symbolisieren, die Hausfrau innehatte, also die Frau des Hauses. Nicht alle Frauen selbstverständlich. Ich würde auch noch einen anderen wichtigen Aspekt gerne bei Ihnen nachfragen und das ist die Burg als Selbstversorger. Wir wissen ja, dass die Burgen oder eigentlich alle Haushalte in früheren Zeiten tatsächlich nicht alles ständig zukaufen konnten, so wie wir heute im Supermarkt oder auch auf dem Markt, sondern viel größere Zeiträume überblicken mussten, um all die Menschen zu versorgen, die zu einem solchen Haushalt gehörten. Und dazu gehörte eine sehr gut geplante Vorratshaltung und auch das Herstellen eigener Vorräte.
Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wie mache ich etwas haltbar? Wo kommt es her? Das waren natürlich die Abgaben, die geliefert wurden. Die wurden eingelagert. Es gibt große Vorratsgefäße, die wir auf jeder Burg haben. Es wurden Dinge hochgehängt, in der Räucherkammer natürlich. Und so ein bisschen müssen wir uns auch um die Ernährung kümmern. Also eine Grundlage war natürlich Brei und die verschiedenen und Brot. Also es gibt wurden relativ viel, große Mengen Brot verzehrt. Wir müssen wissen, wir sind in einer Zeit, wo es weder Kartoffeln gab, die heute als Grund noch Reis, noch andere Grundnahrungsmittel, die heute die Kohlenhydrate liefern, sondern Brot war ein wichtiger und Getreide eben ein wichtiger Kohlenhydrate-Lieferant. Was wir gern sehen bei Festen, eben Fleisch und fleischige Speisen waren ja etwas Besonderes, die den Alltag so ein bisschen aufgegliedert haben. Es gab auch viele Fastentage, die eingehalten wurden. Also insofern ist diese, so wie wir uns die Feste manchmal auf einer Burg vorstellen, das waren auch wirklich die Feste, wo dann besondere Jagdtrophäen verzehrt wurden, wie Fasane oder Fisch spielte auch eine große Rolle bei der Ernährung. Das ist also ein buntes Bild gewissermaßen, was wir da zeichnen können.
Ich glaube, bei Essen und Trinken machen wir nochmal eine ganz eigene
das
Folge.
Wir das auch. Ist aber es so gehört zum viel, Alltag dazu.
Vielfältig, genau. Ja, genau. Es gehört absolut zum Alltag dazu. Wie kann ich mir denn den Alltag eines solchen Burgherrn vorstellen?
Naja, eben, der Burgherr hat natürlich einen ganz anderen Alltag als der Knecht. Er organisiert die Sache, er hat eine bestimmte Tage, wo er Recht spricht, die auch bekannt sind, die er dann einhält, wo er repräsentiert. Dann hat er Repräsentations- und Verwaltungsaufgaben. Im Sommer natürlich viel auf Reisen, auch einmal in seinem eigenen Gebiet, aber auch zu seinem Lehnsherrn. Gern auch oder sicherlich auch als Abwechslung gesehen sind Kriegszüge, wenn er dienstverpflichtet war, seinen Anteil zu leisten. Die Vorbereitung dazu dann im Winter. Also insofern waren es die ganzen Verwaltungsaufgaben gehörten nämlich auch zu den Fähigkeiten oder zum Alltag des Burgherrn selbst. Aber wie gesagt, der Alltag des Knechtes sah eben ein bisschen anders aus, war ruhiger, war überschaubarer bestimmt. Wir sehen das in manchen Dingen auch in einer interessanten Sache, nämlich in den Spielsteinen, die wir finden und ausgraben. Also auf der Burg herrschte, gehen wir wieder in den Winter, wie mein Kollege sagte, der mittelalterliche Burgbewohner hat sich nicht auf Kämpfe vorbereitet und in Kämpfen gegen seinesgleichen gesehen, sondern er hat vor allem gekämpft gegen Kälte, Ungeziefer und Langeweile. Und die Langeweile im Winter ist sicherlich ein wichtiges Thema. Wir finden immer wieder Schachfiguren, eigentlich auf jeder Burg findet man Schachfiguren als Spiel des gehobenen Burgherrn oder des Adels, aber auch Würfelspiele, einfache Spielsteine für Brettspiele wie Trick-Track. Interessanterweise gab es bei einer Burg, wo man relativ viel Waffen in der Küche gefunden hatte, aber gerade in der Küche eben auch lauter Spielsteine. Das heißt, die haben im Winter im Warmen gesessen und gewürfelt, die Wachmannschaften. Also diese Dinge, wie wir sie heute auch ganz normal erleben, waren im Mittelalter natürlich auch da.
Ich stelle mir immer vor, dass so viele Menschen auf einer Burg gelebt haben. Und ich habe von Ihnen erfahren, dass das eigentlich gar nicht so viele waren. Wie viele Menschen haben wohl auf der Marxburg gelebt?
Ja, das ist nicht ganz genau zu beantworten, aber im Prinzip, die Marxburg war ja eine mittelgroße Anlage, war jetzt keine Landesburg, aber auch keine ganz kleine, die schon darauf vorbereitet war, wenn der Landesherr kam und sie besuchte. Also da muss es den Burgherrn geben, den Vogt, seine Familie, und das Bedienstpersonal, dann gibt es aber auch Wachmannschaften und natürlich dann die Knechte und Mägde, die das alles versorgen. Also zwischen 20 und 30 Personen, ich würde sagen im Alltag vielleicht sogar eher 20, die auf der Burg im Winter zusammen waren. Im Falle eines sich ankündigenden Krieges wurde dann natürlich aufgerüstet, dass mehr Männer, waffenfähige Männer auf die Burg geschafft wurden. Aber der übliche Alltag auf so einer mittelgroßen Burg müssten 20 bis 30 Leute gewesen sein.
Wo haben die denn alle geschlafen?
Der Burgherr selber und seine Familie hatten natürlich besondere Schlafgemächer mit einem, wie wir es nur nennen heute, Himmelbett, also ein gehobenes Bett, damit die Wärme, die ja hochsteigt, ein bisschen genutzt wurde, und einem Baldachin drüber, damit das Ungeziefer nicht ins Bett fällt. Die Knechte und Mägde haben in irgendwelchen Kammern unter dem Dach übernachtet, wie es ja bis vor 100 Jahren auch üblich war, auch hier im Schloss Philippsburg. Haben wir noch Bohlenstuben unterm Dach, die für eben das Personal gedient haben. Und das war noch relativ komfortabel.
Also die Vorstellung, dass die vielleicht in der Wärme in der Küche oder in den Ställen geschlafen haben
auch,
im Winter?
Ja, auch. Das wird im Winter auch. Aber eben einfache Lager auf Stroh und natürlich dann direkt bei den Tieren, die man verseucht hat. Ja, also da wird sich ein warmer Platz zum Schlafen gefunden haben. Aber es gibt eben kein Schlafgemach wie für die Burgherrschaft oder wie im Kloster, wo es ja auch den Schlafsaal gibt. Das gibt es auf einer Burg nicht.
Und in dem großen Bett, da haben dann oft auch mehr Leute geschlafen. Das war dann nicht nur das Ehepaar, sondern auch durchaus die Kinder. Oder ist das eine falsche Vorstellung?
Das weiß ich jetzt nicht so genau. Nein. Also die Kinder sicherlich schon. Ja, das ist aber auch wie heute natürlich sehr individuell gehandhabt. Das Schlafgemach der Adligen mit dem Hochbett war natürlich ein zentraler Raum in dem Ort, in der Burg, die auch bewacht worden ist.
Ja, ich weiß es tatsächlich jetzt gar nicht aus dem Mittelalter, aus der Zeit danach, dass die hohen Herrschaften eben der Wärme wegen eben teilweise gar nicht alleine in dem Bett geschlafen haben.
Da gibt es auch Belege
dann
dafür,
schriftliche. Und durchaus auch ihre Hunde dabei hatten, weil die ja auch wärmer sind als die Menschen. Und die sind ja auch recht groß, diese Betten.
Ja, natürlich. Die Wärme ist eben auch ein wichtiges, gerade im Winter eben, Problem gewesen. Also diese Steinmauern, das dauert ja auch eine ganze Weile, selbst wenn der Frühling begonnen hat, bis es dann wieder warm wird. Also diese Wärme und Kälte ist ein wichtiges Thema auf der Burg und selbstverständlich hat man dann auch Tiere, die man eben hatte, die Schoßhunde gewissermaßen mit im Schlafgemach.
Herr Dr. Friedrich, wie darf ich mir denn die Innenausstattung der Burgen vorstellen?
Ja, die räumliche Innenausstattung, kennen wir natürlich auch viel durch Schriftquellen, ist karg auch gewesen, auf die Bedürfnisse der Wärme und Kälte konzipiert. Also beispielsweise haben wir natürlich Wandvertäfelungen in den besseren Burgen. Wir haben da, wo das nicht sich vertäfelt machen ließ, Wandteppiche als Wandbehänge. A, weil sie gut anzusehen sind, aber B, weil sie auch Wärme im Winter gegeben haben und man sich geborgen fühlte. Dann vom Praktischen her natürlich Tische und Stühle, viele Truhen, gelegentlich Schränke. Regale gibt es nur als in die Wand eingebaute Regale. Also die Ausstattung selber ist im Grunde auf viele wesentliche Dinge beschränkt gewesen, mit Truhen, die man eben auch transportieren konnte. Im besseren Saal, dem sogenannten Rittersaal, ein Ausdruck, den wir in der frühen Neuzeit erfunden haben, sind natürlich dann für die Zusammenkünfte größere Tische, für die Speisen mehrere Stühle ausgerichtet und auch Farbigkeit hat man dann da natürlich in den besser ausgestatteten Räumen gehabt, um sich auch selber darzustellen und es angenehm zu haben. Aber insgesamt ist die Möblierung, mobil kommt ja davon, etwas, was man wegtragen kann, auf jeden Fall karger, als wir es heute in unseren Wohnungen haben. Abgesehen davon, dass der Fernsehsessel damals natürlich noch nicht üblich war.
Ich habe gehört, dass Stroh bzw. Heu auf den Böden lag im Winter gegen die Kälte und dass man das auch komplett dann rauskehren konnte mit allem, was da so draufgefallen war. Ist das nur in England so gewesen oder war das auch hier bei uns?
Naja, viele Burgen, viele Alltage, das hat sicherlich jeder so ein bisschen gemacht, wie es gerade praktisch war. Und das wissen wir alle, im Winter, wenn man es warm haben will, ist natürlich Stroh eine ganz, ganz gute Sache, dass man vielleicht einige Räume damit so ein bisschen heimeliger hergerichtet hat und das im Sommer dann wieder entsorgt hat. Aber das ist auf jeder Burg ein bisschen anders gewesen. Das haben sicherlich einige gemacht, ja.
Ja, und dann habe ich auch gehört, dass die Tische, diese großen Tischgelage, die man auf den Bildern, auf den Miniaturen manchmal sieht, dass das sehr interessant war. Die standen da gar nicht die ganze Zeit, sondern man hatte Böcke und hat dann da drauf die Tafeln gelegt und darüber dann eben die Tischdecken, die sehr schön gefältelt waren. Und dann konnte man die Tafel aufheben nach dem Essen.
Genau, also im Prinzip hinaustragen, also die Tafel aufheben, kommt eben noch rein von dem Praktischen, dass man den aufgetafelten Bereich dann eben wieder hinaustragen konnte und dadurch dann auch mehr Platz hatte. Denn bei diesen Festivitäten, die natürlich nicht den Alltag immer darstellten, aber die eine willkommene und zum Alltag gehörige Abwechslung waren, wurde dann natürlich auch musiziert. Also auch das finden wir, wissen wir aus Berichten, aber wir finden auch Musikinstrumente, Flöten. Also die musikalischen Darbietungen gehören sicherlich auch zum Alltag auf einer Burg in unterschiedlichster Weise. Vom Harfespielen bis hin zur Maultrommel der einfachen Bediensteten. Diese Maultrommel, die man mit dem Mund eben bedient. Also insofern gibt es da ganz unterschiedliche qualitative Musikinstrumente. Aber auf jeden Fall wurde auf einer Burg auch musiziert, ja.
Wie kann ich mir das denn im Mittelalter vorstellen? Damals haben die Menschen auf der Burg enger zusammengelebt als dann später im 17., 18., 19. Jahrhundert, wo dann man doch sehr, sehr streng getrennt hat zwischen Dienstboten und der Herrschaft. Ist das richtig?
Das wird sicherlich auf vielen Burgen so gewesen sein, es waren ja nicht alles Reichsburgen mit wichtigen Dynastensitzen, sondern die übliche Burg war eher die kleine Ritterburg gewissermaßen, wo diese strenge Trennung zwischen Burgherrn und Personal gar nicht so eine große Rolle spielte, wo man eben dann zusammenhockte, allein schon im Winter der Kälte wegen und die Zeit eben gemeinsam verbracht hat. Das führt aber auch dazu, später, wo viele Menschen eng zusammenleben, gibt es auch Streit. Und da gibt es eben sehr klare Richtlinien, das wissen wir von den Garnerbenburgen, also das sind im 14. Jahrhundert, sitzen dann nachher mehrere Anteilseigner in einer Burg, gewissermaßen mit Wohn- oder Mitgliederversammlungen und verschiedene Eigentümer, die auch ihr eigenes Gesinde haben, ihr Personal. Und wenn viele Menschen eng zusammenleben, dann gibt es Streitfälle und da gibt es also sehr klare Regeln, die in der Burg geltenden Burgfriedensverträge, wo klar geregelt wurde, was passiert, wenn einer das macht und jenes tut. Oder dass es eben untersagt war und dass man auch dann bestraft wird.
Ja, auch auf einer Burg war das Leben nicht einfach.
Nein, wenn viele Menschen zusammenkommen. Und die Tatsache, dass genannt wird, welche Strafen es gibt, zeigt ja auch, dass sowas passiert ist, was man sich auch leicht vorstellen kann. Ja. Das eines der schlimmsten Strafen war in der Tat, dass man für eine bestimmte Zeit aus der Burggemeinschaft ausgeschlossen wurde. Dann durfte man ein Jahr lang beispielsweise den Bezirk des Burgfriedens, also der Bereich, wo diese Verfassung, die eigene Verfassung gilt, nicht mehr betreten und war vom Schutz der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Ja, das hatte ja viel größere Konsequenzen als heute. Das war ja fast schon wie der Verlust der Bürgerrechte, weil diese Bürgerrechte hatte man ja auch nur in dem Bezirk, wo man eben Bürger war und konnte nicht einfach jetzt in ein anderes Dorf oder eine andere Stadt gehen.
Also Bürger war, genau, das Bürgerrecht galt dann eben in der Stadt. Da gibt es verschiedene, wird ja nochmal ein eigenes Thema werden, Burg und Stadt. Da gibt es diese Rechte von Bürgern, die Anwohner einer Burg lebten eben auf dieser Burg in ihrer eigenen Verfassung nach diesem Burgfriedensvertrag und die alle sehr ähnlich waren, aber die man sich selbst gegeben hat. Und wie gesagt, wer dagegen verstieß, der wurde als härteste Strafe von dieser Gemeinschaft für eine bestimmte Zeit ausgeschlossen und musste dann zusehen, wie er zurechtkommt, ja.
Ein hochinteressantes Thema. Ich merke schon, wir haben noch einiges vor uns, was wir hier besprechen können. Jetzt danke ich Ihnen erstmal vielmals für diese Einblicke in den Alltag auf einer Burg und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal an dieser Stelle hören mit einem weiteren interessanten Thema. Mein Name war Isabel Grunach-Walz von der Deutschen Burgenvereinigung und mir gegenüber sitzt Herr Dr. Reinhard Friedrich vom Europäischen Burgeninstitut.